ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Andreas Knie. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Fast 50 Millionen Autos sind auf Deutschlands Straßen unterwegs. Sie sind Mobilitätsforscher, beschäftigen sich mit Konzepten für die Zukunft. Heißt das, dass Sie Autos kritisch gegenüberstehen?
In der Menge schon. Das Einzelauto ist wunderbar, eine super Erfindung, hat mich weitergebracht, aber in der großen Anzahl, und es sind nur die 50 Millionen PKWs, faktisch haben wir 70 Millionen, da kommen ja noch die Kfz, die LKWs heißen dazu, ja. Und deshalb gibt es zu viele und deshalb ist es jetzt ein Problem.
Gab es irgendwann den Punkt, wo es zum Problem wurde, wenn Sie sagen, jetzt 50 Millionen ist der Höchststand, da ist es irgendwo gekippt an irgendeiner Stelle, lässt sich das ausmachen?
Nee, das ist eine interessante Frage. Das wäre ja die Frage nach den Kipppunkten, wie man das so schön sagt. Also wir in Deutschland haben lange ja darunter gelitten, dass wir einfach zu wenig Autos hatten. In den 40er, 50er, 60er Jahren galt moderne Gesellschaft als eine Gesellschaft, die viele Autos hatte. Spanien, Italien, Deutschland beziehungsweise England hatte viele Autos. Wir hatten in Deutschland nahezu kaum Autos, wir hatten Motorräder und Fahrräder, erstaunlicherweise. Und deshalb galten wir als nicht so richtig modern. Das haben wir dann versucht nachzuholen. Und da haben wir das Maß verloren. Also da ist uns die Zahl einfach explodiert. Und wir haben ja viele Gesetze sozusagen installiert, damit wir viel mehr Autos bekommen. Und die sind ja immer noch in Gang. Das heißt, wir haben also immer noch kein Gefühl. Wir glauben immer noch, wir hätten viel zu wenig Autos.
Naja, aber wir sind gerade hier im Autoländle natürlich in Baden-Württemberg. Können Sie nachvollziehen, dass das einfach, man sagt ja so, Deutschlands, den Deutschen liebstes Kind ist das Auto. Können Sie es nachvollziehen?
Also hier in Stuttgart, heute Morgen ins Studio, ich bin glaube ich 5-mal gestorben. Also wenn man zu Fuß geht hier in Stuttgart oder mit einem E-Scooter unterwegs ist oder mit einem Fahrrad, ist man hier freiwillig. Also diese Stadt war schon immer autofixiert, aber sie ist im Moment noch autofixierter. Das heißt, hier sieht man gerade die Nachteile des Autos. Jeder sitzt in einer Blechkiste und ich habe natürlich beobachtet, jeder natürlich alleine. Und der ganze öffentliche Raum ist tot, man wird sozusagen, man ist wie Vieh, man wird verscheucht überall und da sieht man gerade jetzt dieser Tage in Stuttgart und ich glaube, das sehen alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter auch, dass wir zu viel haben. Wir haben das Maß verloren. Die Dosis ist das Gift.
Ja, eine Kollegin rief noch an und sagte, ich komme heute später, ich stehe im Stau, hier geht gerade gar nichts mehr. Ist das auch ein Problem der Masse, dass wir deswegen so viele Staus haben?
Genau. Und sobald wir ja eine Straße bauen, füllt die sich natürlich. Es gibt zwei Dinge, die nie leer sind, Keller und Straßen. Weil dann hat man immer eine Option und die nutzt man dann auch. Und andere Städte machen andere Dinge, aber Stuttgart zieht hier immer noch die Autokarte. Und deshalb würde man hier schon sagen, hier gibt es definitiv zu viele Autos.
Und wenn Sie das jetzt so analysieren als Mobilitätsforscher, bei Ihnen habe ich jetzt rausgehört, Sie waren wahrscheinlich zu Fuß unterwegs, oder?
Ich bin heute große Teile zu Fuß unterwegs gewesen, ja.
Ist das so, das Credo, was Sie verbreiten wollen, Leute, geht mehr zu Fuß?
Also wir können jedenfalls in Deutschland, auch in Stuttgart sollte man mal sagen, mehr als nur Autos. Wir haben mittlerweile sehr viele Fahrradfahrende. Kann man sich in Stuttgart zwar nicht vorstellen, aber es gibt da wirklich Städte, die fahren zum Beispiel wie Leipzig, da ist das Fahrrad schon das Verkehrsmittel Nummer 1 oder in Bremen zum Beispiel, nicht nur Münster. Und wir haben ja jetzt alle 7 Jahre messen wir die Mobilität. Mobilität in Deutschland heißt das und was wir rausgekriegt haben, was wir so etwa auch schon länger fühlen, wir gehen viel mehr zu Fuß. Also die Fußwege haben deutlich zugenommen, das heißt also wir können viel mehr machen, sind damit auch mobiler, weil wir können besser uns bewegen, gerade in den kurzen Räumen. Und das Auto ist nicht mehr das Verkehrsmittel Nummer 1, was uns überall hinbringt. Und deshalb plädiere ich dafür, die Kombination von Verkehrsmitteln. Natürlich ist ein Auto auch wunderbar, mal in den freien Raum zu fahren, ins Ländle zu fahren oder nach Frankreich zu fahren. Aber dauerhaft und alles nur mit dem Auto machen zu müssen, das ist keine Lösung.
Sie haben eben schon gesagt, Sie erfassen so alle 7 Jahre, wie die Mobilität aussieht. Können Sie Ihre Arbeit einfach mal beschreiben? Wir haben da ja keine Vorstellung, was ein Mobilitätsforscher überhaupt macht.
Ja, der Mobilitätsforscher beobachtet die Mobilität und da muss er sie natürlich messen, also wie bewegen wir uns im öffentlichen Raum, also welche Verkehrsmittel nutzen wir, gehen wir zu Fuß, nehmen wir das Fahrrad, das Auto und dann fragen wir natürlich auch, warum machen wir das? Und die schon erwähnte Zahl der Autos lässt natürlich fragen, warum nutzen wir denn alle so viel das Auto? Und da suchen wir uns natürlich die Umstände. Überall heißt es ja, das machen die Leute freiwillig. Aber so ganz freiwillig machen sie es nicht, denn welches Verkehrsmittel letztendlich attraktiv ist, das hängt von den politischen Umständen ab und die untersuchen wir eben auch.
Inwiefern haben die sich denn verändert? Das heißt ja immer, ja, wir wollen das Land besser anbinden, damit die Menschen vom Land auch besser in die Stadt kommen können.
Ja, die Verkehrspolitik hat sich eigentlich überhaupt nicht verändert. Also es ist immer das Auto das Maß der Dinge. Wir haben schon beobachten schon seit längerem, dass die Fahrleistung, unglaublich, aber es ist wahr, die Fahrleistung etwa seit 8 Jahren deutlich zurückgeht. Das wollen wir aber nicht wahrnehmen. Und letztes Jahr sind sie 0,1% hochgegangen und das war sofort eine riesige Schlagzeile überall wert. Die Fahrleistungen steigen wieder, als ob das gut wäre für die Gesellschaft. Wir können auch mit weniger Verkehr mittlerweile viel tun, aber das ist noch nicht mit unserem Kopf angekommen. So. Und das ist jetzt die Frage, zurück zur Frage, was ist eigentlich mit dem ländlichen Raum? Das Problem des ländlichen Raums ist ja, dass die Leute, die im ländlichen Raum wohnen, ja gar nicht wirklich im ländlichen Raum bleiben, denn sie wollen ja immer in die Stadt. Und das macht das Problem des Verkehrs aus. Würde der ländliche Raum wieder ländlicher Raum sein, dass die Leute wie früher, so wo ich herkam, da war der ländliche Raum noch so, dass die Väter mit ihren Autos morgens alle rausfuhren aus den Dörfern und wir waren alle mit unseren Kindern und mit unseren Müttern alleine da und haben wunderbar gelebt. Heute ist das anders.
Brauchst natürlich dann auch die Arbeitsplätze. Also wenn ich das verraten darf, Sie kommen aus dem Siegerland. Da war das dann vielleicht dann so die kleine heile Welt, wenn man das so sehen kann. Vielleicht ist die dann auch verloren gegangen, weil die Arbeitsplätze mehr und mehr in die Stadt verlegt wurden.
Ja, aber warum ist das so? Das ist eben das Teuflische an dem Auto. Das Auto hat uns natürlich unglaubliche Freiheiten gebracht. Denn nicht nur irgendwann hatten die Väter die Autos, dann hatten auch die Mütter die Autos. Da haben die Geschwister alle Autos gehabt. Und was haben wir gemacht mit den Autos? Wir sind mit den Autos weggefahren. Wir haben die Freiheit genossen. Wir sind in den Raum hineingegangen und haben gemerkt, woanders gibt es die bessere Kneipe, es gibt den anderen besseren Arbeitsplatz und schwuppdiwupp war man aus den dörflichen Strukturen raus und wollte aber dann doch irgendwie noch dort leben und man war dann plötzlich in einer Schlafstadt und hat sich gewundert, dass nichts mehr auf hat.
Mit Ihren Ergebnissen als Mobilitätsforscher gehen Sie dann zur Politik und sagen, das ist der Stand und das wäre gut, damit sich etwas ändert, oder an wen wenden Sie sich da mit Ihren Ergebnissen?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich, also dass die Politik einen fragt, das kommt auch schon vor, aber in der Regel muss man schon das Problem klar beschreiben, man muss sagen, wir haben das und das Problem, bitte liebe Politik, tut euch diesem Problem auch widmen und dafür nutzt man natürlich auch die sozialen Bewegungen, die vielen NGOs, die es mittlerweile gibt, wir nutzen natürlich die Menschen, die sagen, ja, in der Tat, das ist nicht nur ein wissenschaftlich erarbeitetes Problem, sondern die Städte sind zu laut, wir haben zu wenig Platz, wir müssen was tun und dann erarbeiten wir mit den Menschen Konzepte und dann ist die Politik meistens auch dabei und dann muss man sich natürlich auch auf die Politik einlassen, mit denen zusammen was tun, um eben die Städte oder auch den ländlichen Raum dann auch zu verändern.
Wir wollten über Ihre Konzepte sprechen. Was haben Sie denn für Konzepte in der Schublade?
Ja, mehr zu Fuß gehen zum Beispiel, ne? Also mehr, wir brauchen mehr Platz. Und natürlich mehr Vielfalt. Also das Auto war ja wunderbar, aber alles mit dem Auto zu machen, ist eben auch keine Lösung. Also muss man es kombinieren. Ne? Und dann ist es auch interessant, wenn man ein Auto hat, und zwar nicht eigentumsrechtlich besitzt, dann hat man es 24 Stunden, sondern man nutzt nur so viel Auto, wie man es braucht. Das sind in der Regel nur 10 oder 15 Minuten am Tag. Ne?
Nur da werden Ihnen die Menschen sagen, wenn Sie jetzt sagen, ja, mehr zu Fuß oder mehr öffentlichen Nahverkehr nutzen, ja, Bus und Bahn kommen aber nicht, die fahren nicht mehr verlässlich. Also, was tun?
Das stimmt. Also wir haben ja in Deutschland die sogenannte Daseinsvorsorge. Der Staat kümmert sich, das ist wunderbar, aber er macht das mehr so als Alibi-Veranstaltung. Es gibt in Deutschland Busse und Bahnen eigentlich nur für die Leute, die kein Auto haben dürfen oder kein haben können. Und so sieht es auch aus. Wer im ländlichen Raum wohnt und kein Auto hat, hat natürlich immer das Nachsehen. Und so ist auch die Abstimmung mit den Füßen im ländlichen Raum. Das muss man hier auch mal sagen. Jenseits des Schülern auszubildenden Verkehrs, das sind ja die Zwangskunden, fahren praktisch kaum noch sogenannte jeder Männer oder jeder Frauen in Bussen und Bahnen. Und das heißt, wir müssen hier komplett anders uns unterwegs sein. Und man kann auch im ländlichen Raum so viel Auto kriegen, wie man braucht, aber nicht ein ganzes Auto für immer.
Nur hatten wir jetzt gerade in den Nachrichten wieder Meldungen über Probleme im Stadtverkehr und jeder, der unterwegs ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, kennt das ja und weiß, dass er einen Puffer einplanen muss. Aber Puffer bedeutet heute teilweise, ich muss eine ganze Nacht mich kümmern, wo ich denn bleiben kann, weil ich je nachdem mit der Bahn liegen bleibe.
Ja, die Bahn ist natürlich nochmal ein besonderes Problem. Da sage ich immer, das sind immer Männer, die mit Geld, was ihnen nicht gehört, Produkte baut, was keinem auffällt, weil sie keiner nutzt. So, solange die Bahn von Männern mit Autos gemacht wird, sieht sie auch so aus. Ne? Also wer neuer Bahnchef werden soll oder Bahnchefin, sollte auf jeden Fall keins eins nicht haben, nämlich ein Auto. Ja, sie sollte wissen oder er sollte wissen, wie es wirklich ist ohne Auto. Und dann fangen wir die Welt neu anzuschauen, ne, ohne Windschutzperspektive. Und dann wird man sehen, dass man vor allen Dingen das Problem bei diesen großen Gefäßen wie die Züge, braucht man die letzte Meile. Das ist das Entscheidende. Also wie komme ich die letzten Kilometer dann an mein Ziel? Und dafür gibt es auch Möglichkeiten, das zu tun. Das muss man nur integrativ, also als eine Dienstleistung auch denken.
Ist die Frage, ob das wirklich eine Geschlechterfrage ist? Es lässt sich ja so kaum schon jemand finden, der freiwillig auf Richard Lutz, dem Bahnchef, nachfolgen möchte, weil das gar nicht mehr attraktiv ist, weil man weiß, die Bahn ist teilweise so marode, das wird jetzt vielleicht erstmal noch weiterhin schlechter werden.
Ja, die Bahn ist vor allen Dingen zerschlagen. Es gibt ja nicht die Bahn, sondern das, was im Netz passiert oder was bei Station und Service passiert, auch wenn man es jetzt Infrago nennt, ne, ist alles unterschiedlich. Und dann gibt es noch Leute, die dann auch im Nahverkehr fahren, das sind wieder ganz andere, und die im Fernverkehr fahren, die reden miteinander nicht, die haben keine vernünftig abgestimmte operative Planung. Und so ist, haben wir nach der Bahnreform, ohne dass wir es eigentlich wollten, die Bahn jetzt schon zerschlagen. Das heißt, die Bahn muss wieder zusammengefügt werden zu einem, aus einem Guss arbeiten. Und dann auch gegenüber dem Kunden auch verantwortlich sein. So kann ja jeder dem anderen sagen, ja, ich war es nicht, die anderen waren es.
Wie offen sind denn dann, haben Sie Ihre Konzepte Richard Lutz dann auch mal vorgestellt? Haben Sie gesagt, ich habe das Konzept hier in der Tasche, das wäre die Lösung? Wie ist so eine Reaktion darauf gekommen?
Das Problem von Richard Lutz war, dass er auch gesehen hat, dass das alles war, aber die Kommunikation war nicht seine Stärke. Er war ein Controller, ein sehr integrer Mensch, aber er hat mehr auf die Zahlen geachtet. Er hätte viel mehr kommunizieren müssen, und dass wir bei der Bahn schon länger nicht nur ein Finanzierungsproblem, sondern auch ein Strukturproblem haben, kommt jetzt langsam an. Wir müssen wieder alles zusammenfügen, was uns auseinandergebrochen ist. Und das wird jetzt langsam, wir werden ja in den nächsten Tagen eine neue Strategie der Bahn erleben, wird das hoffentlich dort seinen Widerhall finden.
Dennoch, neue Strategie bedeutet Zeitzyklus von wahrscheinlich 50 bis mehr Jahrzehnte, also das, bis etwas wirklich dann vollendet ist, oder? Wie weit sind solche Zyklen?
Nein, also man sieht natürlich hier in Stuttgart gerade, dass es etwas länger dauern kann, bis man einen Bahnhof fertig hat, den man eigentlich auch gar nicht gebraucht hat, um das auch nochmal deutlich zu sagen. Viele der Neubaustrecken sind unsinnig. Auch bei der Bahn, Ausbau alleine ist nicht die Lösung. Das braucht tatsächlich zu lange, sondern Ertüchtigung, aber auch Strukturreform. Das heißt, wir brauchen eine Integration aller unterschiedlichen AGs in eine einzige. Und das kann man praktisch in wenigen Wochen machen. Und dann hätte man wieder eine einzige Bahn.
Es kommen Nachrichten rein per WhatsApp und per Mail von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Uta schickt uns zum Beispiel eine Nachricht und sagt, ich wohne im ländlichen Raum. Wir haben in der Gemeinde einen E-Teilauto, aber der Ortsteil, in dem das Auto steht, ist mit den Öffentlichen außerhalb der Schulzeiten kaum erreichbar. Nur mal so als Beispiel. So geht der Umstieg leider nicht. Grüße von der Schwäbischen Alb, Uta. Was sagen Sie, Professor Andreas Knie, als Mobilitätsforscher? Also die letzte Meile haben Sie eben schon angesprochen. Das ist genau das Thema, ne?
Genau, da gibt es mächtig viele Lücken. Und mit Bussen allein wird man es nicht schaffen. Deshalb sagen wir schon seit Längerem, fahrt alle Taxi, ne?
Also das Taxi kann man sich nicht leisten.
Ja, ob ein Bus jetzt leer durch die Gegend fährt, gerade dann, wenn die Ferien sind, wo kaum einer mitfährt, dann ist er sehr viel teurer, als wenn man sagt, okay, das Taxi kostet eben 4, 5, 6, 7, 8 Euro, und manchmal auch noch mehr. Wenn ich das ein bisschen herunter subventioniere, sodass es ungefähr den Preis eines ÖPNV-Tickets hat, dann wäre es eine wunderbare Erfindung. Das könnten wir uns leisten, wenn wir mal neu denken, also nicht nur alles mit Bussen und Bahn machen. Die machen übrigens nur dann Sinn, wenn viele Leute zur gleichen Zeit fahren, was diese moderne Gesellschaft immer weniger tut. Und dann kann man das mit kleinen Gefäßen, also mit Autos machen. Und dann muss man diese Preise, die man sonst normalerweise dort bezahlen muss, durch öffentliches Geld ein wenig runtersubventionieren. Und man hat ein prima Verkehrsmittel und alle können überall hinfahren.
Wobei so ein Elektroauto zum Teilen, was Uta da gerade schreibt, klingt ja vom Konzept gar nicht mal schlecht.
Das ist genau die Lösung, denn wer braucht schon immer ein Auto? Das ist ja das Problem. Das Auto ist sozusagen für uns permanent verfügbar, 24 Stunden, aber es sind nur wenige Minuten, wie wir es wirklich brauchen. Das können wir anders lösen. Wir haben mittlerweile digitale Plattformen, wir haben alles Mögliche in unseren Händen, was uns erlaubt zu wissen, wann kommt was wann, zu welcher Zeit. Da brauchen wir kein ganzes Auto für immer mehr. Und dass es natürlich längst mal Zeit ist, auch hier in Stuttgart zu sagen, elektrisch ist die Zukunft und nicht mehr verbrennbar. Verbrennerfahrzeug.
Die Frage ist dann nur, wenn ich so etwas nutze, ist es dann auch gerade für mich verfügbar? Denn wenn nicht genügend Fahrzeuge da sind, wenn Sie jetzt schreibt von der Schwäbischen Alb, wir haben ein Auto zum Teilen und dann sind aber drei Anfragen da, dann komme ich vielleicht unter Umständen eben nicht pünktlich an den Ort, wo ich hin muss.
Ja, aber man ist ja als Mensch mittlerweile flexibel. Seit der Pandemie lernen wir neben vielen schlimmen Dingen auch, uns besser anzupassen an Situationen und wir können auch planen. Und dann, wenn das Auto gerade mal nicht da ist, kommt es vielleicht in 2-3 Stunden wieder. Man sieht das auch mittlerweile und dann fahre ich eben später.
Hier kommt eine Nachricht aus Lenzkirch von Michaela Meyer. Sie sagt, ich möchte mal eine Lanze für den ÖPNV im Hochschwarzwald brechen. Seit gut 3 Jahren sind bei uns die Fahrpläne für Busse extrem ausgeweitet worden. Man kommt bis spätabends mit dem Bus fast überall hin. Die ersten Busse fahren in den Orten ab 4-5 Uhr in der Früh, bringen einen von der Höllentalbahn Neustadt mit dem letzten Bus um 23:30 dann am Abend auch wieder nach Hause. Wir nehmen fast nur noch den Bus. Also wenn es dann viele nutzen, scheint es dann ja wieder zu funktionieren, oder?
Ja, es gibt auch Gegenden, gerade hier in Baden-Württemberg, das muss man auch mal sagen, muss man auch mal eine Lanze für den grünen Verkehrsminister brechen. Der hat viel dafür getan, dass Busse und Bahnen wirklich auch in den letzten Winkel kommen. Nur kostet das uns ein Vermögen. Ne? Und auch der letzte Winkel ist irgendwann, die Hörerin hat es ja schon angedeutet, fast. Ne? Das Problem ist das fast. Dann fehlt doch immer noch der eine Kilometer. Und deshalb sagen wir, neben Bussen und Bahnen, die dann Sinn machen, wenn viele Menschen wirklich zur gleichen Zeit irgendwo hin müssen, müssen wir das flexibler, kleinteiliger machen und dann ist es sowas Ähnliches wie Taxi, das heißt nur Neudeutsch, on demand, also immer nur dann, wenn ich es brauche, hole ich es und dann kommt's und dann fährt es mich genau von Punkt zu Punkt, als wenn es ein eigenes Auto wäre.
Wobei das ja kein neues Konzept ist, das Sammelruf-Taxi gibt es ja auch schon seit vielen Jahren.
Ja, das hieß früher so, on demand hieß früher Anruf-Sammeltaxi, heute wird das aber digital gemacht, also man hat es sozusagen, man hat ja mit dem Smartphone, ist man ja selber wieder im sogenannten Driver-Seat. Man ist selber vorne, ohne dass man selber fahren muss. Das heißt also, man hat alle Verkehrsmittel verfügbar, kann gucken, wann ist der Bus das Richtige, wann ist das Auto das Richtige. Und eben die letzte Meile mit On-Demand-Verkehren fahren mich genauso von A nach B, als wenn ich ein eigenes Auto hätte. Und dann kann man auch die Zahl der Autos deutlich reduzieren und man hat eine höhere Mobilität.
Wir sprechen über die Mobilität der Zukunft mit Mobilitätsforscher Andreas Knie. Flugtaxen und Drohnen waren immer mal so im Gespräch. Also wenn Sie jetzt ein Szenario aufstellen sollten für in 50 Jahren. Wie bewegen wir uns dann?
Na, jedenfalls nicht mit Drohnen. Die beiden wichtigen Startups hier in Deutschland sind auch pleite gegangen, sozusagen, das auch nicht so ganz zu Unrecht. Drohnen sind Spezialanwendungen, zum Beispiel, wenn Sie ein Paket auf irgendeine Hallig bringen wollen oder wenn Sie Medikamente in schwierige Gebiete bringen müssen, dann sind Drohnen sicherlich interessant, aber in der Luft ist die Bepackungsdichte nicht so hoch, da muss man sozusagen sehr genau gucken, wer da fliegt und da haben wir schon sehr genug Fliegende, das heißt, da werden wir nicht viel ändern. Das heißt, wir werden uns in 30, 40, 50 Jahren in etwa mit denselben Verkehrsmitteln bewegen, wie wir sie jetzt schon haben. Nur werden wir sie nicht mehr selber steuern. Ja, auch beim Auto werden wir, das ist für uns Männer immer schwer, nicht mehr selber fahren.
Aber das gibt's ja auch schon bei den Autos. Also da kann ich den Autopiloten einsetzen und dann muss ich nicht mehr lenken und all diese Möglichkeiten gibt es ja.
Ja, oder der Mensch steht immer noch vorne. Also das Szenario für die deutsche Autoindustrie ist immer der Mann. Meistens ist es immer der Mann, der fährt noch selber. Er kann zwischendurch mal abgeben, um mal ein paar Nachrichten nachzugucken. Aber er muss am Ende wieder aufgewacht werden und wieder das Steuer übernehmen. Und in anderen Ländern ist das anders. Da sind die Männer schon ersetzt. Da haben wir schon autonome Fahrzeuge. Die brauchen gar keinen Mann mehr.
Es scheint, als hätten Sie so einen gewissen Brass auf die Männer. Kann ich Ihnen das unterstellen?
Ja, das stimmt schon. Also man ist ja selber einer, deshalb weiß man, wovon man spricht. Und wir haben gerade in der deutschen Autoindustrie haben wir nur Männer, die vor allen Dingen noch Blech biegen wollen. Das sind alles Ingenieure, die noch in der Hardware-Welt sitzen, die also die Welt von morgen, gerade hier in Stuttgart, wenn ich das mal so sagen darf, nicht verstehen. Und deshalb noch Autos bauen für eine Welt von vorgestern.
Wir hatten ja gerade in den Nachrichten den Dienstwagen-Check der deutschen Umwelthilfe. Und da landet Baden-Württemberg im Ländervergleich auf Platz 3. Das ist doch erstmal gar nicht so schlecht. Am umweltfreundlichsten ist demnach Kultusministerin Schopper von den Grünen, Innenminister Strobel von der CDU sei mit seinem Benziner Schlusslicht der Landesregierung. Und eben eine Stunde zuvor haben wir gehört, Landwirtschaftsminister Haug ist mit einem Diesel unterwegs.
Ja, schlimm genug. Politiker und Politikerinnen sollen ja Vorbild sein. Und wir wissen schon seit sehr langem, auch durch die damalige Bundeskanzlerin Merkel, dass wir Elektromobilität brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir brauchen weniger Autos, aber die müssen auch einen anderen Antrieb haben. Und wir wollten mal Leitmarkt werden. Gerade Baden-Württemberg hatte sich ausbedungen. Wir sind die Fortschrittlichen. Wir gehen in die nächste Generation von Antrieben. Und was passiert stattdessen? Nichts. Und die Politiker fahren sogar noch Dieselautos, die längst aus der Zeit gehören. Und deshalb muss die Politik hier stärkere Akzente setzen.
Nur brauchst doch erstmal eine gute Infrastruktur, sprich die Ladesäulen überall, damit dann auch das Angebot angenommen wird von den Kundinnen und Kunden.
Ja, aber es muss als erstes mal der Wille da sein, das wirklich umzustellen. Denn man sieht das ja am Beispiel Tesla. Tesla-Fahrer haben kein Problem mit Ladesäulen. Also da, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und die deutsche Autoindustrie hätte sich dem viel, viel aktiver hinwenden müssen, aber man wollte nicht. Und das muss man hier ganz kritisch sagen, das gilt nicht nur für Daimler, das gilt auch für den VW-Konzern und das gilt auch für BMW. Die jetzt aktuellen Vorstandsvorsitzenden sind dort drin, um weiterhin an alten Verbrennern zu arbeiten, um die letztlich in spezielle Märkte so quasi wie eine Boutique zu verkaufen. Und das wird große Folgen haben. Wir werden sehr viele Arbeitsplätze verlieren. Und ich sage es nochmal, Stuttgart und die Stuttgarter Umgebung wird das neue Ruhrgebiet werden. Ganz definitiv. Weil die Arbeitsplätze in dieser Menge mit dieser Produktphilosophie der Autoindustrie nicht mehr ausreichen werden.
Angenommen, Sie säßen da im Chefsessel, was für Schritte würden Sie denn machen?
Ja, sofort konsequente Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge, die vernetzt mit anderen Fahrzeugen die Welt eben schöner machen. Natürlich mit weniger Fahrzeugen, mit mehr Dienstleistungen. Und ich würde versuchen, hier natürlich in die Kombination mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu gehen, die ganze Menge an Verkehren dann abzudecken und nicht mehr nur auf ein Auto zu setzen.
Ist da nicht inzwischen schon der chinesische Markt sehr viel schneller? Haben wir da nicht den Anschluss bereits verloren, wenn wir auf die E-Mobilität schauen?
Das Drama ist, dass China das ja angekündigt hat, schon seit 15 Jahren. Wir setzen auf Elektromobilität und China ist der größte Markt. Fast 30% des Automobilmarktes ist in China. Und die deutschen Autohersteller haben fast 60-70% ihres Produktvolumens in China verkauft und haben die Arroganz besessen, die Chinesen zu belehren, zu sagen, Leute, Diesel ist das Maß der Dinge und nicht eure batterieelektrischen. Und jetzt bekommen wir die Quittung, wir sind aus dem chinesischen Markt praktisch rausgeflogen oder werden demnächst rausfliegen. Und das wird noch bitter für Deutschland.
Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wir kriegen viele Nachrichten. Raimund schreibt uns, bin schwerbehindert im Rollstuhl und besitze ein individuell umgebautes Fahrzeug. Da wird's schwierig mit dem Carsharing. Leider sind unsere öffentlichen Verkehrsmittel noch immer nicht wirklich barrierefrei. Und uns schreiben ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer zum Thema barrierefrei, dass das hier ganz besonders schwierig ist. Warum ist das so?
Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich auch gar keine Antwort habe. Faktisch ist es so, dass wir tatsächlich in Deutschland sehr, sehr weit zurückliegen. Also es gibt praktisch im westlichen Ausland raus betrachtet keinen Behinderten unfreundlicheres Land als Deutschland. Wir haben zum Beispiel auch im öffentlichen Nahverkehr kaum wirklich hundertprozentige behindertenfreundliche Zugänge. Das heißt, wir haben immer Probleme, gerade bei der Deutschen Bahn auch immer wieder Probleme. Die Gesetze gibt es zwar, aber sie werden nicht vollzogen. Das heißt, das Thema, wie kommen Menschen, die wenig gut zu Fuß sind, mit Bussen und Bahn weiter, hat bei uns einfach keine Priorität.
Wenn Sie sagen, die Gesetze gibt es, aber sie werden nicht vollzogen, also da müsste doch was passieren. Das ist ja dann ein Gesetzesverstoß. Wir sind doch eigentlich gesetzestreu in Deutschland.
Ja, und dann wird auch mal eine Strafe bezahlt oder es werden zum Beispiel wie bei uns in Berlin, es werden Ersatzfahrzeuge bereitgestellt, die man aber erstmal suchen und finden muss. Faktisch ist es so, wir haben keine Kultur, dass behindertenfreundliche Bauten möglich sind. Wenn man mal in die USA schaut, wenn man mal nach Skandinavien schaut, wenn man ins westliche Outland nach Frankreich oder auch nach Holland und die Niederlande, und Belgien schaut, sieht man, dass haben Behinderten einen ganz anderen Stellenwert. Und den haben wir in Deutschland nicht. Also wir schließen diese Gruppe, die immer mehr wird, tatsächlich systematisch aus.
Ja klar, die Mobilität wird dann im Alter immer schwieriger. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Also was müsste da ganz dringend passieren?
Es müsste ein Bewusstseinswandel stattfinden, dass wir auf jeden Fall auf diese Barrierefreiheit achten und keine U-Bahn, keine S-Bahn, kein System mehr in Gang setzen dürfen, wenn es nicht eben barrierefrei und für alle Menschen zugänglich ist. Wenn das nicht der Fall ist, darf es nicht funktionieren.
Wo könnten wir uns da beispielsweise was abgucken? Manche Länder sind uns da ja, wie Sie sagen, es gibt kein unfreundlicheres Land. Wenn Sie in die Niederlande gucken, was ist denn da besser beispielsweise?
Es ist wie ich schon sagte, fast überall besser. Schauen Sie mal, das ist gerade sehr geschollene USA. Dort haben Sie immer Möglichkeit, mit Rollstühlen überall hinzukommen. Sie können überall als gehbehinderter Mensch alles nutzen. Das haben wir nicht und das müssen wir dringend machen. Und deshalb gibt es ja auch die Tendenz, die wir auch gehört haben, dass viele Menschen sich dann an ein eigenes Auto klammern und versuchen, dort die Freiheit noch zu halten. Das ist sicherlich richtig und manche haben auch gar keine Alternative. Aber auch da können wir mit Taxen und mit Mietwagenangeboten was machen. Besseres als das, was wir haben. Wir brauchen hier, wie gesagt, eine ganz andere neue Denke, dass wir eben diese Menschen, wie gesagt, deren Zahl immer größer wird, stärker wieder zurück in die Gesellschaft bringen.
Ja, aber solche Autos gehen dann auch nicht, wenn jemand sehbehindert ist. Jemand Sehbehindertes hat uns auch geschrieben. Also auch da braucht es dann Konzepte, Angebote.
Ja, die Menschen sollen sich ja bewegen, also Klimawandel hin, Klimawandel her, aber wir müssen auch eine bewegliche Gesellschaft haben. Aber es muss nicht so sein, dass jeder dieser Menschen dann ein eigenes Fahrzeug für sich hat, auch wenn es sehr schwer dann oder sehr speziell ausgestellt ist. Man kann auch Menschen, die wenig unterwegs sind, mit Mietautos, mit Taxen, die dafür ausgerichtet sind, auch von A nach B bringen. Das geht wunderbar. Wie gesagt, man braucht nur hier mehr Angebote und einen anderen Bewusstsein. Wandel müssen wir herbeischaffen, damit wir wirklich diese Menschen an diese mehr denken.
Sie machen Ihren Job ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Das, was Sie sagen, kommt das dann einfach bei den entsprechenden Stellen nicht an? Oder warum entwickelt sich in Deutschland nichts?
Die Priorisierung wird anders gemacht. Also wir haben zum Beispiel in Berlin viele, viele U-Bahnhöfe, die überhaupt keinen Zugang haben, also weder für Rollstühle noch für andere Menschen. Und da wird immer irgendwie der Denkmalschutz oder irgendeine andere Punkt dagegen gesetzt, dass man das jetzt nicht machen kann. Also es ist nicht wichtig genug bei uns. Ja, und das muss sich ändern.
Aus Freiburg kommt Post von Burkhard und er sagt, der Fußgängerbereich, der wird allerdings zunehmend auch von Radfahrenden oft illegal benutzt und damit wird das Zu-Fuß-Gehen gefährlicher. Welche Idee oder welchen Rat hat denn Professor Knie dazu?
Ja, ganz einfach. Wir brauchen mehr Platz. Natürlich für die Fußgehenden und auch vor allen Dingen für die Fahrradfahrenden. Jetzt haben wir ja noch die E-Scooter, kommen ja auch noch dazu. Und die müssen sich um einen ganz schmalen Band des Raumes dann kappeln. Das heißt, wir haben hier immer Nutzungskonflikte. Und die fallen uns gar nicht mehr auf. Und woher kommen sie? Weil wir viel zu viel Platz dem fließenden und vor allen Dingen dem ruhenden Autoverkehr geben. Das Auto hat etwa 80% der Verkehrsfläche für den fließenden und für den stehenden Verkehr. Das heißt, hier müssen wir dem Auto Platz wegnehmen und wir brauchen mehr für Fußgänger und Fahrradfahrende.
Wobei ich mir vorstellen könnte bei Burkhard aus Freiburg, dass er dann auch beobachtet, es gibt dann Flächen für Fahrradfahrer, aber die werden, wie er schreibt, dann illegal genutzt oder von Fußgängern illegal genutzt. Der eine soll auf der Fläche gehen oder fahren und dann tauscht man es einfach. Also das wird man wahrscheinlich nie wirklich regulieren können.
Ja, das sind ja auch Gründe. Also ich bin ja selber auch Fahrradfahrend und fahre auch schon mal auf dem Gehsteig und heute mit meinem E-Roller bin ich auch auf einem Gehsteig gefahren, weil ich keine andere Möglichkeit hatte. Ja. Entweder ist es Kopfsteinpflaster oder sie haben einfach keinen Raum. Das ist wirklich so, wenn jeder seinen Raum hätte, dass die Fahrradfahrenden wirklich den Raum hätten, den sie hier zum Beispiel in Stuttgart überhaupt nicht haben. Hier hat das Auto die Macht und nichts anderes. Das müssen wir ändern. Und wenn wir diesen Platz neu aufteilen und für die Fahrradfahrer mehr Platz haben, dann können auch die Fußgänger, und das ist ja die Königsdisziplin der Mobilität, können dann endlich ihren Raum beanspruchen.
Wobei es ja durchaus auch Konzepte gibt von Fahrradstraßen, die dann aber nach einer Weile auch wieder eingestellt werden, wenn sie nicht genutzt werden. Also vielleicht unterstellen Sie eine Bereitschaft, die aktuell noch gar nicht da ist.
Also eine Fahrradstraße, die wieder eingestellt worden ist, weil sie nicht benutzt worden ist, die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Da gibt es nicht viele, sondern ganz im Gegenteil. Weltweit sehen wir dort, wo der Raum neu aufgeteilt wird, wo wir mehr Platz für Fußgänger und für Fahrradfahrende haben, werden die Nutzungen deutlich größer. Die Sachen steigen, vor allen Dingen die Städte gewinnen an Lebensqualität. Und vor allen Dingen, was ganz interessant ist, auch hier vielleicht für unsere Stuttgarter Zuhörenden.
Ja, wir senden ja in ganz Baden-Württemberg,
genau, und
also
da
nicht nur in
auch,
Stuttgart.
Aber das ist besonders krass, aber insgesamt die Einzelhandelsumsätze steigen. Das heißt, da, wo viele Fahrradfahrende sind, steigen wieder, sozusagen gehen die Leute wieder mehr einkaufen, weil es wieder lebenswerter ist. Da, wo viele Autos sind, da kauft man einfach nicht ein, weil dort will man sich nicht aufhalten.
Wobei ja gerade das Einkaufen auch ein Thema ist, wenn ich dann schwere Taschen zu schleppen habe. Also viele nutzen aufgrund dessen einfach dann wirklich auch das Fahrzeug, weil dann Supermärkte auch in der Region sind, die ich womöglich nur schlecht mit Öffentlichen erreichen kann.
Ja, aber das ist der Trick des Autos. Das ist das Teuflische am Auto, weil ich ja viel in diesem Auto transportieren kann, kaufe ich dann einmal an und das mache ich das natürlich dann auf dem Supermarkt, der natürlich auf der grünen Wiese ist. Da gehe ich dann vielleicht noch einen Kaffee trinken, aber da halte ich mich nicht auf. Und diese Supermärkte auf der grünen Wiese haben die Städte zerstört und deshalb haben sie da die Städte so zu Transiträumen sozusagen degradiert. Das wollen wir ja wieder ändern. Und da sieht man im Ausland sehr stark, sehr gute Beispiele. Paris, gerade das jüngste Beispiel. Dort, wo es weniger Autos gibt, gibt es mehr Platz für andere Dinge, vor allen Dingen für Fahrradfahrende und Fußgänger. Und dort steigen dann die Umsätze, weil man dort nämlich in die Geschäfte geht und dort einkauft. Man kauft vielleicht nicht so viel in einem Mal, aber man kommt immer öfters wieder. Deshalb machen Fahrradfahrende im Moment den höchsten Einzelhandelsumsatz von allen Verkehrsmittelnutzenden.
Jetzt gibt es ja oder gab es durchaus Ideen, auch von politischer Seite in Deutschland, beispielsweise das 9-Euro-Ticket. Hat sich das bewährt? Jetzt nicht mehr 9 Euro, sondern jetzt eben sehr viel höher. Aber dennoch, was ist Ihr Fazit?
Das 9-Euro-Ticket war ja eine wunderbare Sache. Wir sprechen vom Summer of Love für den öffentlichen Verkehr. Keiner hätte gedacht, dass Bus und Bahn nochmal so emotionalisieren können. Mich haben Leute angerufen, ich habe es. Ich sage, was hast du denn? Das Ticket. Ja, ich sage, du fährst doch 3 Autos. Nein, aber ich habe mir auf jeden Fall mal das Ticket gekauft. Und das war deshalb schon so erfolgreich, weil von den über 60 Millionen Ticketverkäufen wissen wir gar nicht, wie viele es tatsächlich genutzt haben. Wir gehen davon aus, dass nur die Hälfte etwa das Ticket tatsächlich genutzt hat. Das heißt, diesen Schwung hätte man nutzen müssen und hätte das Ticket weitertreiben müssen. Man hätte den Preis vielleicht auf 29 Euro anheben können. Dann hätten noch immer sehr viele mehr Menschen das Ticket gekauft. So hat man mit 48 und jetzt mit 59 und auch demnächst noch mit mehr Geld, mit teuren Ticketpreisen, hat man diesen ganzen Schwung kaputt gemacht.
Wir gucken auch mal in die Vergangenheit, nicht nur in die Zukunft. Sie schreiben nämlich in Ihrem Buch, wo kommen bloß die vielen Autos her und wie werden wir sie wieder los, dass die Deutsche Bundesbahn mal größter Arbeitgeber Westdeutschlands war mit mehr als 520.000 Beschäftigten. Wir haben schon darüber gesprochen, dass sich jetzt kaum jemand finden lässt, der den Job des Bahnchefs freiwillig übernehmen will. Aus der Sicht des Mobilitätsforschers, was ist denn da alles schiefgelaufen, wenn Sie da in Ihre Analyse gehen?
Ja, bei der Bahn hatten wir 1994 die große Bahnreform. Da sind Bundesbahn und Reichsbahn zusammengeschlossen worden. Und dort haben wir dann einen Plan ausgeheckt, sozusagen die Bahn aufzuteilen und zwischen Schiene und Schienenverkehr und den Personenverkehr zu trennen. Der Güterverkehr auch nochmal extra. Und das war das Problem. Man hat versucht, dann diese einzelnen Teile dann im Wettbewerb auszuschreiben, um dann möglichst kostengünstig Produkte zu produzieren. Das ist am Ende des Tages nicht aufgegangen. Die Bahn ist auseinandergerissen und wir haben jetzt keine integrierte Bahn mehr. Die müssen wir wieder zurückfinden, um dann wirklich dann eine leistungsfähige Schiene dann überhaupt erst wieder neu aufbauen zu können.
Sie schreiben dann, dass 1957 verkehrspolitisch ein sehr wichtiges Jahr gewesen ist. Warum?
Ja, 1957 hat sozusagen der Finanzminister endlich mal die Verkehrspolitik übernommen, denn bis dahin hatte Deutschland ganz wenig Autos und wir hatten es schon mal genannt, nur moderne Gesellschaften waren moderne, wenn sie viele Autos hatten und die Denke ist ja bis heute immer noch so und in Deutschland waren wir weit zurück und dann hat der Finanzminister gesagt, so passt mal auf Leute, wenn ihr ein Auto habt, könnt ihr zum Beispiel damals 85 Pfennig für den Kilometer abrechnen und das damalige Auto, was populär war, nämlich der Käfer, hat nur 10 Pfennig gekostet. Das heißt, man hat gesagt, Leute, fahrt Auto, wir geben euch vom Staat noch Geld, dass ihr das tut. Und die Mineralölsteuereinnahmen, die man damals schon hatte, sind automatisch gleich für den Straßenbau genommen worden. Die sind gar nicht in den allgemeinen Haushalt hineingeflossen, sondern sofort zweckgebunden für noch mehr Straßen. Das heißt, mehr Autos haben mehr Straßen finanziert und dann hat man ein System in Gang gesetzt, was bis heute gilt. Das heißt also, wir bauen eigentlich immer mehr Straßen ohne Sinn und Verstand, obwohl die Fahrleistung einfach zurückgegangen sind.
Hat aber gezeigt, dass die politische Macht natürlich, den Verkehr zu beeinflussen, sehr groß ist. Jetzt war es so, bei der Ampelregierung damals, als die an den Start ging, hieß es ja, wir wollen auch mit der Bahn fahren und wollen zeigen, dass es geht. Ich glaube, so ganz lange wurde das dann nicht durchgehalten.
Nein, man muss einfach klipperklar sagen, dass die Attraktivität des Autos, die es ja ohne Zweifel hat, eine politisch hergestellte ist. Ne? Wir haben alle Privilegien, die das Auto hat, immer noch da. Das Dienstwagenprivileg, die Dieselsubventionierung, die Entfernungspauschale, das freie Parken auf öffentlichen Flächen, das ist immer noch eine
Pro-Autopolitik und dagegen ist das, was wir bisher mit der Bahn gemacht haben, zu wenig gewesen. Das heißt, das richtige Umsteuern hat nicht stattgefunden. Man bekennt sich immer noch mehr zum Auto, als dass man tatsächlich die Alternativen sucht.
Wobei freie Parken werden Ihnen viele widersprechen, was da inzwischen an Parkgebühren genommen wird. Da kann man sich dann natürlich auch einige Tickets für leisten. Wie war das damals, wenn Sie verkehrspolitisch auf 57 gucken? Wurde das Parken damals mitgedacht?
Ja, es war lange ja überhaupt nicht möglich, auf öffentlichen Flächen zu parken. Das haben die Nationalsozialisten in der sogenannten Reichsgaragenordnung festgelegt. Das heißt, der öffentliche Raum war nur für den fließenden Verkehr. Jeder, der ein Auto irgendwo abstellen wollte, musste es auf einer privaten Fläche machen. Und erst ein Bremer Kaufmann hat Anfang der 60er gesagt, ich kann keine Fläche mehr finden, ich bleib einfach stehen. Das war ziviler Ungehorsam. Und er hat bis 1966 geklagt und hat vom Verwaltungsgericht dort dann Recht bekommen. Und das Gericht hat gesagt, wenn der Staat möchte, dass wir alle Autos haben und das sogar steuerlich noch ermöglicht, dann ist es auch ab jetzt möglich und legal, dass das Auto auch öffentlich einfach abgestellt werden kann. Das ist also erst seit 1966 legal und das war die Erbsünde der Verkehrspolitik. Seitdem können wir einfach öffentlichen Raum nutzen und wir bezahlen auch bei den teuren Tickets, die wir jetzt haben, lange noch nicht die tatsächlichen Kosten, die so einen Platz und so einen Raum auch kostet.
Und die Verkehrspolitik in Deutschland, worauf geht die dann zurück? Muss man sagen, dass die am Ende auf die Nationalsozialisten zurückgeht?
Ja, der große Plan, dass jeder Haushalt ein eigenes Auto haben sollte und dieses Auto sich auch leisten konnte und dass wir Straßen wie die Reichsautobahn bekamen, das ist eine Politik der Nationalsozialisten gewesen und die wesentlichen Gesetze, die wir dort haben, auch die Straßenverkehrsordnung ist immer noch aus dieser Zeit und wird einfach immer noch fortgeschrieben. Das heißt, also unsere Autopolitik, unsere Verkehrspolitik ruht auf den Grundsätzen, die die Nationalsozialisten schon 1933 entwickelt haben.
Okay, das halten wir als Fazit mal fest. Und den Blick in die Zukunft haben wir auch gemacht heute Vormittag. Ich sage erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihren Besuch, Mobilitätsforscher Professor Andreas Knie.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.